Bundesgerichtshof kassiert Corona-Urteil. Überraschende Wende im Prozess gegen eine Richterin. Ja, spannende Entscheidung, die wir heute in unserem Podcast Angeklagt besprechen, denn der Bundesgerichtshof, der BGH, hat sich ein Urteil vom Landgericht Gera genauer angeschaut und eine für manchen überraschende Entscheidung getroffen. Darüber sprechen wir in dieser Folge Angeklagt, zu hören natürlich bei ARD Sounds, und schreiben könnt ihr uns auch, geht ganz einfach an angeklagt@mdr.de. Los geht's.
ARD Sounds.
Bei mir ist MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
So, wir sind heute indirekt am Bundesgerichtshof und das hat seinen Grund, weil da gab es eine Entscheidung, die wir sehr gern besprechen wollen. Die ist in den letzten Tagen so ins Haus geflattert und da haben wir doch schon mal genauer hingeguckt, was da denn los ist. Conny, worum geht's uns denn heute?
Es geht um den Fall der Richterin, die in der Corona-Zeit einem Pfarrer erlaubt hat, eine Seniorin zu besuchen, eine 89-jährige alte Dame, die palliativ versorgt worden ist. Wir erinnern uns vermutlich alle an die Beschränkungen dieser Zeit, die galt am Anfang halt auch für Seelsorger. Und die Richterin hat einem Seelsorger erlaubt, diese Patientin, also war ja keine Patientin, also sein Gemeindemitglied zu besuchen. Und das an sich ist auch in Ordnung gewesen. Das Problem an der Geschichte war, die Richterin ist die Tochter des Pfarrers.
Und da war eben dann gesagt worden, dass es sich um Rechtsbeugung handelt.
Genau. Ich würde jetzt die alte Geschichte nochmal erzählen, obwohl man die bei uns auch nachhören kann. Da haben wir ausführlich drüber berichtet, weil das wirklich sehr viele Leute damals bewegt hat. Du weißt vermutlich sogar, wann das war.
Genau, das war im Juli 2024. Da haben wir das erste Mal darüber berichtet, dass, als es halt rauskam, und daran sehen wir auch schon, dass sich das jetzt über 2 Jahre gezogen hat, aber es war, wie gesagt, 2024 im Juli, mit der Folge Antrag vom Papa bearbeitet, und da haben wir schon darüber berichtet, was da passiert ist. Aber deswegen fassen wir nochmal kurz zusammen, genau, was es denn war.
Genau. Wir sind im Jahr 2020. Ich habe es schon gesagt, ein Gemeindemitglied hat den Pfarrer gebeten, sie zu besuchen. 89 Jahre alt, die alte Dame. Die Leitung des Seniorenheims hat das nicht erlaubt und das war auch im Einklang mit den damals geltenden Vorschriften. Daraufhin hat sich der Pfarrer ans Gericht gewandt, an das Zuständige, und er hat dann auch, weil es eine Eilsache war, am selben Tag einen Beschluss bekommen, dass er da rein darf. Und jetzt kommen wir zu der Richterin, die damals noch Proberichterin gewesen ist. Das war, wie gesagt, die Tochter des Angeklagten. Und die Geschichte war so, dass sie hatte ab 16 Uhr Bereitschaftsdienst und um 16.06 Uhr ist schon der Anruf ihres Vaters eingegangen. Und noch am selben Tag hat der Vater bei ihr zu Hause sich den Beschluss, ich hoffe, dass Beschluss das richtige Wort ist, vielleicht gibt es dafür auch wieder was anderes, also das Papier abholen dürfen, das ihm erlaubt hat, in dieses Seniorenheim zu gehen. Und dann ist das irgendwie bekannt geworden, dass ja die Tochter des Pfarrers ist. Also das ist dann gerichtsintern besprochen worden und dann ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Rechtsbeugung, weil man natürlich bei nahen Angehörigen irgendwie schon befangen ist, wenn man mit denen zu tun hat. Da muss man also sagen, Leute, das sind Freunde von mir, das sind Verwandte von mir, da bin ich befangen. Und dann gibt's in jedem Gericht gibt's dann so einen Plan schon, wenn sich ein Richter für befangen erklärt, welcher Richter dann an diese Stelle rutscht. Und weil die Frau das nicht gemacht hat, gab es halt dieses Disziplinarverfahren. Dann gab es dieses Ermittlungsverfahren wegen Rechtsbeugung. Das sind ja unterschiedliche Sachen. Ich erzähle erst mal die eine Schiene. Die eine Schiene ist, sie ist entlassen worden als Proberichterin. Dagegen ist sie zusammen mit ihrem Anwalt vorgegangen in einem sogenannten Eilverfahren. Und da hat das Verwaltungsgericht gesagt, nee, das ist schon in Ordnung. Erst mal die Entlassung bei dem Vorwurf. Dann hat der Anwalt sogar Verfassungsbeschwerde erhoben zum Bundesverfassungsgericht, und die haben die aber sozusagen nicht zur Entscheidung angenommen, wollten sich damit nicht beschäftigen, steht auch in dem ablehnenden Bescheid. Also das ist schon sozusagen ein schwerer Vorwurf und da muss man mal gucken. Das heißt also, was die das Anstellungsverhältnis der Richterin betrifft. Sie ist entlassen, aber die Klage dagegen, die liegt noch beim Verwaltungsgericht. Das ist dann das sogenannte Hauptsacheverfahren. Und da war klar, wir warten ab, was bei diesem Rechtsbeugungsverfahren rauskommt. Also 2020 der Beschluss, dann 2024 die Verhandlung im Strafverfahren am Landgericht Gera. Dort ist die Richterin zu einer einjährigen Bewährungsstrafe wegen Rechtsbeugung verurteilt worden. Es war gar nicht so einfach, am Landgericht Gera Richter zu finden, die sich nicht für befangen erklärt haben. Also das war Thema im Gerichtssaal, dass da ganz viele Leute gesagt haben, wir erklären uns für befangen. Und zwar nicht nur, weil sie die Frau vielleicht gut leiden konnten oder so, sondern weil sie irgendwie mal mit ihr zu tun hatten. Sei es, dass sie vielleicht sogar eine Beurteilung geschrieben haben oder mit ihr zusammen in einer Kammer waren oder sie im Rahmen des Disziplinarverfahrens, dass da was war. Also das hat eine ganze Reihe von Selbstbefangenheitsanträgen gegeben, bis dann sozusagen eine Besetzung gefunden war. Das waren alles sehr junge Richter, habe ich noch in Erinnerung. Es ist länger verhandelt worden. Es ist auch so gewesen, dass da dass da Unterstützer der Frau da waren. Das war aber alles ganz ruhig und ganz zurückhaltend, aber eben doch Menschen, die gesagt haben, wie geht denn sowas? Da zeigt jemand Herz und dann wird er verurteilt. Und da haben die Richter und auch die Staatsanwaltschaft immer ganz klar gesagt, es geht uns nicht um den Inhalt des Beschlusses, sondern es geht uns darum, dass die junge Richterin im Falle ihres Vaters nicht hätte entscheiden dürfen. Darum geht es uns. Und wie gesagt, sie ist ja auch verurteilt worden. Der Verteidiger hatte Freispruch beantragt und ist dann in Revision gegangen. Und ich will noch ganz kurz was zur Urteilsbegründung in Gera sagen. Da haben die Richter nämlich gesagt, allein die Tatsache, dass sie im Falle ihres Vaters entschieden hat, das ist nicht alles, worauf wir unsere Verurteilung stützen, sondern sie hat es geheim gehalten. Sie hat es geheim gehalten, sie hat es niemandem gesagt und deshalb gehen wir davon aus, dass sie da eben parteiisch entschieden hat, auch die das ganze Vorgehen, die Rechner von ihr sind auch sozusagen durchsucht worden, da hat man geguckt, sie hat sich schon Tage vorher damit beschäftigt, wie man in einem solchen Fall entscheiden könnte. Und wie gesagt, 16.06 Uhr ist dann auf dem Anschluss des Bereitschaftsdienstes der Anruf ihres Vaters eingegangen.
Das war eben nachweisbar und ich meine, es gab auch schriftliche Sachen, also den Beschluss muss man irgendwie auch aushändigen, also das ist wahrscheinlich auch so ein schriftliches Beweisstück, was man dann da mit einbringen konnte in diesen Prozess. So.
Dann hat die Tochter am Telefon gesagt, so steht es in der Urteilsbegründung von Gera, ja, ich brauche den Antrag im Original, kommt zu mir nach Hause und ich kümmere mich dann drum. Und der Vater hat dann auch abends bei ihr zu Hause noch gewartet, bis er den Antrag bekommen hat. Das haben die Richter in Gera alles, wie soll ich sagen, als parteiisch gewertet. Das ist jetzt vielleicht nicht der richtige rechtliche Ausdruck, aber sie haben sie halt verurteilt, die Gera-Richter, weil sie gesagt haben, also so geht's jetzt wirklich nicht, weil das, also erstens, man darf es nicht, du bist schon gesetzlich ausgeschlossen bei nahen Familienangehörigen, aber wie gesagt, die Gera-Richter haben gesagt, dieses Geheimhalten und dieses ganz offensichtliche Vorbereiten dieser Geschichte, das führt zu einer Verurteilung wegen Rechtsbeugung.
Der Vater hatte auch ausgesagt, ne? Das war natürlich emotional und so weiter. Darum geht es aber, wie du schon betont hast, eigentlich nicht so sehr um den Inhalt von dem Ganzen, was da entschieden wurde, sondern du hast es gesagt, wie entschieden wurde.
Genau. Die Richter, Gera-Richter haben jetzt auch nicht gesagt, sie hat eng mit ihrem Vater zusammengearbeitet. Also das war nicht der Fall, tatsächlich nicht. Das ist aber eben dieses Vorgehen, dieses Geheimhalten so. Und dann hat die Verteidigung das berühmte Rechtsmittel, in dem Fall die Revision zum Bundesgerichtshof, eingelegt. Und nach dem, was meine Erfahrung ist, ist immer so, manchmal schon nach einem Jahr, manchmal nach spätestens nach anderthalb Jahren ist eine Entscheidung da.
Schon, sagst du?
Ja, ich sage schon. Und hier hat es 2 Jahre gedauert. Hier hat es 2 Jahre gedauert. Der Beschluss ist schon im Juni ergangen, aber jetzt erst bekannt geworden.
Revision, das halten wir nochmal ganz kurz fest. Da wird nur geschaut, sind da Fehler passiert im Verfahren oder ist das Urteil angemessen?
So ist es.
Es wird nicht nochmal alles aufgerollt.
Und im Normalfall ist es auch so, dass der BGH sagt, Leute, ihr habt da Fehler gemacht, da muss das Gericht nochmal ran und dann wird die aufgehobene Sache zur erneuten Verhandlung mit Hinweisen des BGH, wonach zu schauen ist, an eine andere Kammer verwiesen. Mhm. Und dann gibt es aber, wie gesagt, auch die Möglichkeit, wenn der Bundesgerichtshof nämlich sagt, also das Gericht hat alles aufgeklärt, was aufzuklären ist, nur die rechtliche Bewertung ist falsch, und dann kann der Bundesgerichtshof selber entscheiden. Und das genau ist in diesem Fall passiert.
Und da unterbreche ich dich jetzt mal, Conny, weil der BGH nun in der Sache entschieden hat. Also ganz kurz, wir haben dazu in dieser Woche eine Mitteilung bekommen, eine E-Mail, und haben uns schon etwas überraschend angeschaut, weil in dieser E-Mail stand, dass die Richterin nun freigesprochen wurde. Also Freispruch, das Urteil ist auch sofort rechtskräftig. Ja, rums. Und dazu gab es eine 35 Seiten lange Begründung. Schauen wir uns die jetzt mal genauer an.
Der BGH hat gesagt, die Geraer Richter haben alle Zeugen gehört, haben sich alles angeguckt, was für die Sache relevant ist. Aber die rechtliche Bewertung ist nicht richtig gewesen nach Angaben des Bundesgerichtshofs. Und das habe ich tatsächlich noch nie in einem Urteil gelesen. Der Bundesgerichtshof schreibt, die Geraer Richter sind da wohl von einem Fehlverständnis in rechtlicher Hinsicht geleitet worden. Weil die Feststellung, was passiert ist, die sind rechtsfehlerfrei, aber die rechtliche Bewertung, sagt der BGH, die ist nicht richtig, weil die Angeklagte hätte nicht entscheiden dürfen. Das sagt auch der Bundesgerichtshof. Das ist falsch, sie ist gesetzlich ausgeschlossen gewesen, aber da sagt der Bundesgerichtshof dazu, da ist sie wohl einem Irrtum unterlegen. Also das hat sie nicht gewusst. Und diese Geheimhaltung, von der das Landgericht ausgegangen ist, dass sie diese verwandtschaftliche Beziehung geheim gehalten hat, da sagt der Bundesgerichtshof, das geben die Zeugenaussagen nicht her und die Feststellungen, weil sie war zwar damals schon verheiratet, aber sie hat noch unter ihrem Mädchennamen angefangen zu arbeiten im Gericht. Also das hat sie nicht geheim gehalten. Das sieht der Bundesgerichtshof anders. Und wie gesagt, dass sie als Tochter nicht hätte entscheiden dürfen, da hat sie einem sogenannten Rechtsirrtum unterlegen, so sagt es der Bundesgerichtshof. Und dieser Rechtsirrtum allein, der reicht nicht aus. Also ich sage das jetzt nur mit meinen Worten, der Bundesgerichtshof hat es auf 35 Seiten geschrieben, der reicht nicht aus für eine Verurteilung wegen Rechtsbeugung, weil dazu gehört, sie muss sich elementar von Recht und Gesetz entfernt haben. Und da hat sich dann der Bundesgerichtshof den Beschluss angeschaut. Und kurz gesagt, das ist in Ordnung, was in dem Beschluss steht. Der ist jetzt nicht irgendwie von sachfremden Erwägungen getragen, sondern der ist sehr gut begründet, dass man einem Seelsorger den Zugang zu einer alten Dame, der es nicht gut geht, erlauben muss. Ich sage jetzt mal mit meinen Worten, jeder andere Richter, jede andere Richterin hätte den Beschluss vermutlich auch so getroffen. Und was man noch, steht auch im Beschluss drin, diese Vorschriften, diese Covid-Corona-Vorschriften, die sind auch kurz nach diesem Beschluss geändert worden und man hat Seelsorgern erlaubt, ohne jede Ausnahme Menschen zu besuchen in diesen Seniorenheimen. Natürlich wieder unter den bestimmten Gegebenheiten, also Schutz, gab Schutzvorschriften. Aber mit dem Beschluss haben sich die Richter sehr lange auseinandergesetzt und den finden sie halt rechtlich total in Ordnung, also die Bundesgerichtshofrichter. Und deshalb reicht den Richtern das, was die Frau gemacht hat, nicht für eine Verurteilung wegen Rechtsbeugung, weil Rechtsbeugung ist ein Verbrechen.
Also
ist ein Verbrechenstatbestand, Mindeststrafe ein Jahr, kann zur Bewährung sein, so wie in diesem Fall. Und es ist keine unrichtige Rechtsanwendung oder die Ermessensausübung ist irgendwie überschritten. Das haben die Richter des Bundesgerichtshofes so gesagt. Das haben auch die Geraer Richter so gesagt. Die haben gesagt, der Beschluss an sich ist okay, aber sie hätte nicht entscheiden dürfen. Und weil sie sich da bewusst drüber hinweggesetzt hat, wird sie wegen Rechtsbeugung verurteilt. Und da sagt halt der BGH, nee Leute, so geht's nicht. Bei dem einen, das hat sie nicht gewusst, dass es gesetzlich nicht ist. Zweitens, sie hat es nicht geheim gehalten. Das sehen wir anders als ihr. Und drittens, das gleicht sich dann wieder mit den Geraer Richtern. Der Beschluss ist in Ordnung. Das war keine Gefälligkeit für irgendjemanden, die sich ganz weit abseits der geltenden Regeln abgespielt hat. Und deshalb ist die Frau freigesprochen worden. Also der Erlass, ach, das ist eine einstweilige Verfügung, sehe ich gerade.
Aber es ist interessant,
ja. Der Erlass der einstweiligen Verfügung war verfahrensfehlerhaft, schreibt der Bundesgerichtshof, weil sie mit ihm in gerader Linie verwandt ist und deshalb von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen war. Aber wie gesagt, das mag sie in diesem Moment nicht gewusst haben und dass ich es geheim gehalten habe, bewusst, das ergebe sich nicht aus dem, was man gehört hat. Der Vater ist ja auch im Zeugenstand gehört worden. Ja. Und das hatte er schon gesagt. Er war wohl eher überrascht, dass seine Tochter da am Telefon war. Und sie hätten das halt vorher auch nicht abgesprochen, dass er zu ihr geht und sagt, du lässt mich jetzt da rein. Und ich meine, wenn das gewesen wäre, das wäre noch was anderes gewesen. Aber so war es nicht, hat der Vater so im Zeugenstand gesagt. Und dann schreibt der Bundesgerichtshof noch, Tatsachen, die den Rechtsirrtum der Angeklagten in Frage stellen könnten, hat das Landgericht nicht festgestellt. Also, ja, die Frau hat einfach nicht gewusst, die angeklagte Richterin, dass sie nicht hätte, gesetzlich nicht hätte entscheiden dürfen.
Das ist ja super interessant, weil, wie heißt der alte Spruch, drei Richter, fünf Meinungen. Und das ist ja, das trifft ja hier tatsächlich zu, wenn die einen sagen so, die anderen sagen so. Und dann sieht man natürlich auch, wie sehr sie sich damit beschäftigt haben. 35 Seiten, das scheint mir jetzt ausführlich zu sein.
Es gibt noch ein bisschen mehr. Das Gera Landgericht hat auch gesagt, die Richterin hätte das Heim anhören müssen in diesem Verfahren. Ja, also das Seniorenheim. Und da schreibt auch der Bund, also das haben die Gera Richter auch als, ich sage jetzt mal, verfahrensfehlerhaft gesehen. Und da schreibt der Bundesgerichtshof dazu, das ist auch kein schwerwiegender Rechtsverstoß, weil ich sage es mit meinen Worten, es musste ja schnell gehen.
Also finde ich super, super interessant. Das ist dann jetzt natürlich so Freispruch, du hast es gesagt, zack, rechtskräftig, gibt es nichts mehr dran zu rütteln.
Ist auch, sage ich jetzt mal, die Kostenentscheidung. Damit bekommt die Frau alle ihre Auslagen zurück. Bei Freispruch ist das so, trägt die Staatskasse die Kosten des Verfahrens. Und ja, also wie gesagt, der was ich noch ganz wirklich interessant finde, ist, dass sich der Bundesgerichtshof auch mit dem Zugang von Seelsorgern zu ihren Schäfchen, zu Menschen, die ihrer Hilfe bedürfen, beschäftigt hat und hat das ganz, ganz ausführlich halt beschrieben, warum das so sein muss. Mhm. Und ich habe da halt so, also vielleicht gibt's da jetzt Leute, die sagen, die das jetzt nicht so wirklich gut finden, was ich jetzt dazu sage. Aber ich habe mich bei dieser Geschichte, als ich das gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt an die. Ich habe nach der Wende sehr viele Prozesse beobachtet, wo es um die Todesschüsse an der innerdeutschen Grenze ging. Und da ist es ja so, da gibt's ja ganz unterschiedliche Entscheidungen dazu, weil natürlich galten da Befehle. Und die haben sich zum Teil, die haben sich an die Befehle gehalten. Und da haben die Richter dann immer gesagt, da gilt die sogenannte Radbruchsche Formel. Ich erinnere mich, weil das ist nämlich ein Weimarer Minister gewesen, ein ganz alter Minister der Weimarer Republik. Und der hat gesagt, wenn ganz offensichtlich ist, dass das Unrecht ist, was ich tun muss, dann muss ich mich da auch nicht dran halten. Und da habe ich so dran gedacht, ob das da irgendwie auch so eine Überlegung halt war, dass das, was viele Leute, die in dem Prozess als Zuschauer waren, die gesagt haben, das ist doch eine mutige Frau, die kann man doch nicht bestrafen. Ob das vielleicht so bei den Überlegungen so eine Rolle gespielt hat.
Wollte ich auch noch mal erzählen, weil du hast jetzt es schon so anklingen lassen, dass der BGH da sehr drauf auch gezielt hat, dass es eben moralisch und so weiter.
Nee, gar nicht moralisch, sondern wirklich rechtlich und verfassungsrechtlich. Der BGH hat nur verfassungsrechtlich und rechtlich argumentiert, nämlich Seelsorger müssen eigentlich jederzeit Zugang haben. Das ist in der Verfassung so geregelt. Das ist jetzt alles sehr verkürzt, was ich hier sage.
Ja. Wurde ja auch von uns jedenfalls natürlich nie bestritten, dass das natürlich ein sehr schwer zu entscheiden ist, aber eben rechtlich dann doch relativ eindeutig aus der Sicht des Landgerichts Gera war. Aber der BGH hat jetzt offensichtlich anders entschieden. Jetzt ist es ja so, Freispruch bedeutet nicht automatisch, das hast du anklingen lassen, dass sie morgen wieder im Gericht steht und als Richterin arbeiten kann, sondern da ist jetzt noch das andere Disziplinarverfahren ist jetzt noch im Gange sozusagen.
Genau. Oder? Dieses Verwaltungsgerichtsverfahren, wo sie gegen ihren Rausschmiss klagt, das wird jetzt noch entschieden. Also das wird sie auch nach Angaben ihres Anwaltes, das wird weiter verfolgt.
Gut. 6 Jahre hat es dann am Ende, 6 Jahre ist auch eine lange Zeit insgesamt, aber du hast ja gesagt, relativ schnelle Entscheidung vom Bundesgerichtshof da innerhalb von 1-2 Jahren da zu entscheiden. Also gibt auch Sachen, die länger da liegen. Ne?
Ja, es gibt sicherlich auch Sachen, die noch länger da liegen. Aber ich beobachte das ja so ein bisschen, von wann die Entscheidungen sind, wenn die wieder neu terminiert werden. Und deswegen fand ich, da hat es tatsächlich ein bisschen länger gedauert, bis diese Entscheidung ergangen ist.
Conny, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Entscheidung des BGHs in dem Fall. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Ja, wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin empfehlen wir euch natürlich ARD Sounds. Da findet ihr viele, viele tolle Musiksender, die ihr euch anhören könnt. Ihr findet viele tolle Podcasts. Ein Podcast zum Beispiel, Behind the Games, wer den Sport kontrolliert, den kann ich euch ans Herz legen. Da geht es unter anderem um Gianni Infantino, den FIFA-Präsidenten, der ein mächtiger Fußballfunktionär ist. Wir kennen ihn, glaube ich, alle. Und Behind the Games guckt da tief in ein raffiniertes System rund um Gianni Infantino und erzählt unbekannte Hintergründe auch zur Fußball-WM 2026. Da gerne mal reinhören. Bis dann.